Hallo, hier ist BibleTunes mit der Themenstaffel Christ und Politik. Bevor wir starten, noch ein kurzer Hinweis. BibleTunes ist politisch neutral. Wir sprechen keinerlei Empfehlung aus, außer vielleicht, Christen gehören in die Politik. Wir wollen zum Nachdenken und zum Dialog anregen. Viel Freude bei der heutigen Episode. Heute im Interview Jonas Hoffmann mit Melina Lörracher zum Thema Reichtum. Heute geht es ums Thema Reichtum. Du hast auf deiner Webseite etwas formuliert, das heißt, dass du viele Gespräche mit Menschen führst, mit den unterschiedlichsten Hintergründen. Und dabei hast du ganz viele Themen oft und intensiv diskutiert. Vom digitalen Leben über bezahlbares Wohnen bis hin zu Bildung und Chancengleichheit in Baden-Württemberg. Wenn ich jetzt ans Thema Reichtum denke, kommt natürlich bezahlbares Wohnen da total mit rein. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses Thema dir immer wieder mal begegnet. Wie kommst du mit dem Thema Reichtum zusammen? Was sind deine Gedanken dazu?
Also erstmal Reichtum, auch das Thema umgibt uns irgendwo alles. Wir sind einer der reichsten Länder der Welt. Wir haben die drittstärkste Wirtschaftskraft global hinter den USA. Das sind 300 Millionen Menschen. Dann kommt China, 1,6 Milliarden Menschen. Und dann kommen wir mit 82 Milliarden Menschen. Also wenn man schon mal sieht, was für eine Wirtschaftskraft auch auf jedem Einzelnen von uns 84 Millionen liegt, das ist schon richtig, richtig krass. Also danach kommt dann Japan mit noch mal deutlich mehr Menschen als wir sind. Also wir haben schon eine hohe Produktivität. Durch diese hohe Produktivität kommt auch ein wahnsinniger gesellschaftlicher Reichtum dazu. Jetzt ist es natürlich so, von diesem Reichtum, den wir oder von diesen 4.500 Milliarden Euro Wirtschaftsleistung jedes Jahr profitiert nicht jeder gleich. Und das Reichtum unterschiedlich verteilt ist, ich sage ungerecht verteilt ist, das ist, glaube ich, sehr, sehr deutlich und sieht man an vielen, vielen Stellen. Und natürlich geht es in der Politik meistens genau darum. Wie schaffe ich quasi jemanden, wenn ich irgendwas ändern will oder wenn ich irgendwas verändere, führt es meistens dazu, dass ich irgendjemanden was wegnehme. Also entweder klar Geld, ja, Steuern oder Abgaben oder irgendwas und irgendjemandem anderen was dafür gebe, in Form von Bildung, in Form von Sicherheit auf den Straßen, in Form von Sicherheit hin nach außen, in Form von irgendwas oder irgendjemandem Zuschuss gibt, dass er da irgendwas machen kann, ob das dann gerecht ist oder nicht, das kann man auch nochmal diskutieren. Aber meistens hat Politik damit was zu tun, dass ich irgendwie Reichtum, der da ist oder Vermögen oder Geld oder Wirtschaftsleistung oder wie auch immer, strukturiere oder umstrukturiere. Das Gleiche spielt ja auch im Christentum eine Riesenrolle. Also es gibt nichts, über was Jesus so viel gesprochen hat, über Armut und Reichtum und wie das sich verhält. Und im Alten Testament geht es auch immer wieder darum, wer was an wen wie abgeben muss und so weiter. Und deswegen bewegt mich das Thema sehr, sehr, sehr viel.
Ja, du warst ja auch viel auf Reisen und hast schon andere Länder erlebt und gesehen und hast auch da die Armut auch wahrgenommen. Wie gehst du damit um, auch jetzt als Politiker, mit all den Erfahrungen, all dem Wissen, ja, wie es in unserer Welt so aussieht?
Ich habe in der ersten Folge auch so ein bisschen erzählt, was mich politisiert hat. Und du sprichst an, ich habe das Glück gehabt, ein Jahr lang mit dem Rucksack unterwegs zu sein. Davor auch in Afghanistan oder auch in den USA ein bisschen gewesen zu sein. Und zu sehen, wie dieses Thema das alles verändert. Und eben jetzt gerade auf der Weltreise war es so, dass wir so alle 2-3 Wochen im komplett anderen Land waren und dann natürlich die unterschiedlichen Bedingungen gesehen haben und vor allem, was Armut und Reichtum in jedem Land bedeutet. Und da bin ich mit dem Schluss zurückgekommen schon, hey, bei uns ist es echt schlimm und schlecht, aber ziemlich am besten auf der Welt. So. Und diese Spannung, die zieht sich auch durch, das macht vielleicht dann auch für viele verständlich, ah, deswegen ist an der SPD so. Dieses, hey, eigentlich ist es bei uns nicht gut, aber es gibt in fast allen anderen Ländern der Welt, gerade wenn es um ist, ist es noch viel schwieriger.
Ja, wenn du jetzt über Reichtum nachdenkst oder wir Reichtum ein bisschen definieren wollen, wir haben jetzt von Materiellem gesprochen, also eben auch vielleicht von wirklich von Geld. Was gehört noch zum Thema Reichtum? Was siehst du noch als Reichtum an?
Also wenn es um persönlichen Reichtum da geht, natürlich ist ganz vorderer Stelle erstmal Gesundheit. So, also bin ich irgendwie in der Lage, mich ohne Schmerzen durch meinen Alltag zu bekommen. Also eben Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nix. So, das ist schon oft irgendwie so ein Grundding. Und das Zweite, und das hängt natürlich oft dann auch mit Gesundheit dazu, sind Beziehungen. Gute Beziehungen zu haben, in denen man sich sicher fühlen kann, in denen man funktionieren kann, in denen man eben auch nicht funktionieren kann. Das macht meistens das aus. Gutes Wohnen ist absolut wichtige Grundlage beziehungsweise ein totales Privileg, wenn man das eben kann. Und dazu gehört Bildung. Natürlich in dem Moment, wo ich weiß, wie ich gute Entscheidungen treffen kann, wie ich irgendwie teilhaben kann an vielen Dingen, das macht reich. Das würde ich mal so als auch vielleicht mit ein bisschen der politischen Brille sagen, das sind so die ganz großen Themen, die vielleicht Wohlstand für die meisten Menschen so als Grundlage bedeuten.
Ja, und jetzt denkst du darüber nach, was du gesehen hast und wie es vielen Menschen eben nicht so geht und auch Menschen in unserem Land mit diesem Thema zu kämpfen haben. Und wir sagen natürlich, wir schauen, uns geht es im Vergleich zu anderen wesentlich besser und gleichzeitig haben wir auch unsere Kämpfe, unsere Herausforderungen. Ja, wie versöhnst du das oder wie würdest du sagen, gehst du damit um?
Erstmal würde ich sagen, vielen von uns geht es deutlich besser. Also das kommt ein bisschen in unserer Debatte schon zu kurz, dass wirklich 15% aller Deutschen wirklich in Armut leben. So, und da gehen wir manchmal ein bisschen drüber, weil wir sagen, uns geht's ja so gut, weil man guckt so raus, man sieht Armut nicht irgendwie an vielen Stellen. Aber trotzdem, auch in Deutschland, in einem der wohlhabendsten Länder der Welt, haben wir 15% an Menschen, die wirklich in Armut leben. Und das ist natürlich in anderen Ländern oder gerade auch in Ländern mit einer anderen Geschichte ganz krass anders. Was mich total schockiert hat oder auch eine neue Erkenntnis war, dass Reichtum nicht mehr an Länder gebunden ist, sondern in jedem Land es alles gibt. Also es gibt in dem Sinne keine Länder mehr, wo es jetzt nur Armut gibt. Also wenn man jetzt mal von Nordkorea, von so einem Extrembeispiel irgendwie aussieht. Aber in Indien hat es mehr Millionäre als in Deutschland. Es sind natürlich 1,6 Milliarden Menschen, aber trotzdem, und wenn man in Indien gut, also was weiß ich, 10.000 US-Dollar im Monat verdient, kann man da ein wirklich tolles Leben führen. Oder in fast jedem afrikanischen Land der Welt oder in Südamerika, also wo wir jetzt eher denken, oh, da ist jetzt schon viel Armut. Realität ist natürlich, dass das nur ein kleiner Teil der Menschen sind, ein Großteil der Menschen in Armut lebt. Da sind es nicht 15%, sondern 50-60%. Und auch da komme ich wieder hin, dass es schon ziemlich cool war, dass wir es in den letzten 100 Jahren trotz unserer schwierigen Geschichte geschafft haben, Systeme zu etablieren, die vor den allerschlimmsten Folgen von Armut schützen.
Okay, das heißt, die Tatsache, dass wir dran sind und dass wir da mitgestalten und auch da ja, Veränderungen bewirken können, lässt dich irgendwie hoffnungsvoll sein? Oder?
Erstmal dankbar. Also vielleicht an der Stelle noch mal ein bisschen die Geschichte unserer Sozialsysteme, die ja jetzt so 130, 140 Jahre alt sind, die hat damals Bismarck eingeführt, weil er die Sozialdemokraten verboten hat und versucht hat, so ein bisschen den Konflikt rauszuholen. Und seitdem haben wir uns zum Beispiel unsere Rentenversicherung. Und diese Rentenversicherung hat bis heute in jedem Monat gezahlt. Trotz den Wirtschaftskrisen, trotz zweier Weltkriege, trotz allem, jeden Monat konnten Menschen im Alter von dem Geld, was sie da bekommen haben, genug Essen haben, genug haben, um irgendwie Dach über der Wohnung zu haben. Das ist, wenn das fehlt, das ist so krass zu sehen, was das bedeutet für alte Menschen. Und ein Beispiel, wo ich gerade in den USA richtig deutlich gesehen habe, was für uns hier totales Privileg ist, ist unsere Krankenversicherung. Also, dass ich halt, egal was ich habe, irgendwie zum Arzt gehen kann, dauert im Moment ein bisschen lange, vielleicht beim einen oder anderen. So, es ist auch nicht mehr, eben alles noch nicht gut, so. Aber wenn ich da mal einen Termin habe, dann kriege ich irgendwie auch das Thema gelöst. Und das fand ich in den USA, wo man wirklich so ganz viele Menschen so ganz offensichtlich gesundheitlich eingeschränkt sieht. Wo man jetzt eigentlich weiß, es würde mit einer relativ einfachen medizinischen Behandlung gelöst, wäre das lösbar. Das hat mich echt schockiert oder auch nochmal hier dankbar gemacht, dass wir grundsätzlich solche Systeme haben, die im Prinzip sagen, wir alle zusammen, wir 84 Millionen, sichern das Armutsrisiko von allen ab. So, und deswegen können wir das so machen. Das finde ich, das hat mich echt fasziniert.
Ja, okay. Gehen wir zurück zum Thema Abgeordneter sein und im Landtag zu sitzen, Politiker sein. Oft hat man so dieses Bild oder diesen Eindruck, dass Politiker sehr reich seien. Wie ist das in Realität?
Also man kann ja online nachlesen, was jeder Landtagsabgeordnete verdient. Das sind etwas über 8.000 Euro brutto. Davon geht plus minus die Hälfte weg, weil auch Abgeordnete zahlen Steuern. Ich zahle auch in die gesetzliche Krankenversicherung, auch in die gesetzliche Rente ein, weil mir das wichtig ist. Ich müsste es nicht zwingend tun, aber das mache ich aus Prinzip. Dann zahlen Abgeordnete auch noch einen ordentlichen Betrag. Das sind in meinem Fall so 600-700 Euro im Monat an die Partei so ab. Das heißt, wenn man das dann alles abzieht, kommt dann so ein Nettogehalt von plus minus 4.500 Euro, ist immer ein bisschen unterschiedlich oder sowas raus. Und das ist richtig gutes Geld. Das bedeutet, man gehört zu den 5-10% bestverdiensten Deutschen. Und das weiß ich und das mache ich auch mir immer bewusst. Es gibt so ein paar tolle Webseiten, wo man das auch so ein bisschen ranken kann, wo das so ist. Und wo, wenn ich dann merke, okay, jetzt wird es finanziell für uns auch irgendwie schwierig oder ja, schwierig ist übertrieben, aber das ist ein bisschen ein Thema, weiß ich immer, 90% der Menschen in Deutschland haben ein viel, 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 viel größeres Problem. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob die zu viel oder zu wenig verdienen oder wir zu viel oder zu wenig verdienen. Finde ich voll in Ordnung, die Debatte. Gibt gute Gründe, dass man es nicht viel tiefer macht. Zum Beispiel, weil natürlich, wenn man davon nicht mehr leben kann, die Leute sich irgendwie andere Einkommensquellen machen. Also in der Schweiz ist das wirklich auch ein Thema. Dort sind die ehrenamtlich, dort kriegen die eine Entschädigungspauschale. Die ist höher als unser Gehalt. Aber da wird erwartet, dass man halt noch einen anderen Job dazu tut. Und die haben auch alle irgendwie noch einen anderen Job. Würde ich jetzt sagen, ja, ich finde es besser so. Und natürlich, das kann ich jetzt auch sagen, ich habe davor als IT-Leiter in der Schweiz gearbeitet. Und gehaltstechnisch hat sich bei mir nicht wahnsinnig viel verändert. Außer, dass ich für das gleiche Gehalt ungefähr das Doppelte an Arbeitsstunden reinstecke. So. Deswegen kann es natürlich, ist es auch ein Thema, wenn halt Leute schon mal irgendwie erfolgreich in Anführungszeichen waren, da können wir auch nochmal reden, ob das fair und gerecht oder sowas ist, dass dann es halt schon, wenn man weiß, okay, ich verdiene dann wirklich deutlich weniger als vorher, dass sie dann sagen, ja, das ist ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite ist es, wie irgendwann gesagt, natürlich eine echte Stange Geld.
Ja, aber wenn ich jetzt richtig höre, machst du den Job nicht wegen des Geldes?
Ich würde sagen, fast niemand startet deswegen des Geldes. Wer Politiker werden möchte, macht es aus Überzeugung. Die Risiken, die da hinten dran stecken, sind aus einer rein finanziellen Perspektive viel zu groß. Vielleicht ist ein bisschen was anderes, dass vielleicht welche wegen des Geldes drin bleiben. Weil natürlich, wenn man da mal drin ist, ist ein Ausstieg gar nicht so einfach. Wer will denn einen ehemaligen Abgeordneten in seinem Unternehmen haben? Ja. Das ist auch nur begrenzt. Dann gibt's schon auch für Einzelne irgendwie eine totale Chance, die man da irgendwie bekommt, aber für viele auch nicht. Und es gibt auch die Fälle, wo, wenn dann mal so ein Mandat aufgehört hat, die Leute quasi bis zu Hartz IV runtergefallen sind, weil sie irgendwie keinen Tritt mehr da bekommen haben. Das ist jetzt auch nicht der Regelfall, aber das gibt's auch. Und jetzt in meinem Fall, also ich habe keinen anderen Job und ich muss mir dann einen Job suchen. Im IT-Bereich ist es jetzt auch nicht so eine Angst, aber für andere ist es schon auch aus einer finanziellen Perspektive ein Risiko, den Job zu machen.
Du hast auf deiner Webseite das Thema Transparenz recht groß dargestellt und auch, dass es für dich als Abgeordneter das oberste Gebot sei und eben alle deine Zahlen, man kann alles sehen. War das für dich ganz eine bewusste Entscheidung, vielleicht aus Fragen, die aufkamen oder aus welchem Grund hast du das so gemacht?
Also das ist wichtig. Also am Schluss funktioniert eine Demokratie, braucht zwei Grundvoraussetzungen, Empathie und Vertrauen. Das eine, dass der, also dieses Glauben, okay, der ist irgendwie nicht nur böse, der ist zwar ein normaler Mensch, aber der steht für das, was er einsteht. Und finanzielles Vertrauen ist, glaube ich, auch in so einem politischen System ein total wichtiger Punkt. Ich habe in Anführungszeichen auch nur eine einzige Nebentätigkeit. Ich glaube, also ich muss auch draufstehen, ich bin noch Dozent für die DHBW, da bekomme ich 1000...
Ja, das kann ich nachlesen.
Genau, da bekomme ich, weil ich eine Vorlesung im Jahr halte, plus minus, glaube ich, 900 Euro, von denen ich ungefähr 400 Euro Kosten habe, weil ich meine Studierenden immer zum großen Apero einlade. Aber das steht da auch drauf. Ja. Und natürlich macht es einen Unterschied, ob, jetzt sage ich mal, ein Abgeordneter so eine Kleinigkeit hat, das glaube ich, ist sogar gut. Nochmal ein anderes Umfeld, nochmal irgendwie, in meinem Fall ist es auch fachlich drin bleiben. Das ist immer gut. Aber natürlich, wenn da jetzt irgendwie aus anderen Quellen mehr Geld kommt als von so einer Diät, dann kann man die Frage stellen, für wen arbeitet er eigentlich? Und zwar sehr, sehr zu Recht.
In 1. Timotheus heißt es, denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel alles Bösen. Danach zu streben, haben manche schon vom Glauben abgeirrt und sie selbst haben sich viele Schmerzen bereitet. Also diese Liebe zum Geld. Begegnet dir das so in deinem politischen Umfeld?
Im politischen Umfeld, also von Politikern muss ich ehrlich sagen eher weniger, weil da ist das Thema klar, da kriegen wir, weiß jeder, was der andere bekommt, okay, und zwar auf den Cent genau, mehr oder weniger. Aber natürlich gibt es viele, die Interessen haben, um irgendwie Geld zu verdienen. Und das begegnet mir sehr viel. Das nennt man dann Lobbyismus, dass dann halt natürlich irgendwie Interessensgruppen total mit total wirklich guten Anliegen und auch ohne jetzt Interesse am Geld zu machen, aber natürlich wollen und jetzt verantworte ich gerade auch Wohnen und Bauen und dass man mit Immobilien viel Geld verdienen kann, das ist jetzt auch kein Geheimnis. Viele Menschen, die irgendwie mir erklären wollen, dass es für die Gemeinschaft gut ist, dass wenn sie viel Geld verdienen. Und das ist manchmal etwas befremdlich.
Ja. Wie reagierst du dann darauf?
Sie kommt meistens sehr klug hinterher. Also zu sagen, hier, bin Bauunternehmer, ich brauche hier steuerliche Förderung, um quasi mehr Wohnraum zu schaffen. Und dann haben wir mehr Wohnraum. Wenn es mehr Wohnraum gibt, profitieren ja davon alle. Das ist erstmal logisch. Aber konkret bedeutet es, das sind natürlich Steuermittel von Leuten, die gut verdienen, aber halt auch von Leuten, die wirklich jeden Cent hart arbeiten, jemanden geben, der echt schon Kohle hat, damit der noch mehr investiert und damit noch mehr Geld verdient, um irgendwie einen gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen. Und das ist oft auch eine schwierige Abwägung, ob jetzt dieser gesellschaftliche Mehrwert das wirklich gerechtfertigt ist. Oder ob dann das eine Detail, wo er will, wirklich sinnvoll ist. Oder dann geht es, wir müssen Bauen erleichtern und das und das und das. Und dann ist die Frage, ja, okay, das ist dann wirklich günstiger für dich. Das ist auch gut, weil je nachdem wird dann die Miete hinten raus billiger. Wenn dann aber, was weiß ich, die Lebensqualität in dem Wohnraum nicht gut genug ist, dann leidet der Mieter drunter. So, und das ist so ein bisschen immer das Hin und Her, wo es dann schon oft um natürlich um jeden Cent, um jeden Euro auch geht und mir Entscheidungen abgerungen werden oder dem ganzen Landtag. Ich bin ja dann nur einer von 154.
Du hast vorhin erwähnt, dass die Bibel sehr viel zum Thema Reichtum und Geld und Besitz zu sagen hat. Warum denkst du, dass das so ein großes Thema in der Bibel ist?
Ich glaube, dass es vor allem Jesus selbst, vor allem um das Leben hier auf der Erde ging. Ich glaube, es gibt so Strömungen in der Christenheit, die ganz viel von Himmel und Hölle und alles Mögliche sprechen. Das ist aber für Jesus im besten Fall ein Nischenthema. Er redet eigentlich immer darum, wie Gerechtigkeit auf der Erde stattfinden kann. So, und das finde ich auch ein ganz schwieriger Move zu sagen, ja, hier ist ungerecht, aber im Himmel wird dann für dich alles gut. Finde ich ganz, ganz schwierig. Sondern ich glaube, wir sind aufgerufen, als Christen oder als Menschen oder wie auch immer, auf der Erde für Gerechtigkeit zu sorgen. Und Gerechtigkeit ist ja nie ein Zustand, den ich erreiche, sondern immer nur was anstreben. Kann man sagen, SPD kämpft jetzt seit 170 Jahren für Gerechtigkeit. Hättet ihr mal hinkriegen sollen.
Was ist da los?
Punkt, ja? Und wir sind heute weit davon entfernt. Aber ich glaube, das ist ein wirklich Thema, dieses dauernde Kämpfen um Gerechtigkeit. Und deswegen, und Gerechtigkeit drückt sich halt oft in Gold, Euros, Dollar, Sesterzen damals, was auch immer, aus. Und damit halt auch ein, geht halt her, was für ein Leben man sich leisten kann oder ob ich überlebe. So. Und deswegen glaube ich, dass es Jesus und in der Bibel grundsätzlich wirklich ein wichtiges Thema ist.
Wie gehst du denn mit dieser Spannung um, dass Politik manchmal wirtschaftliche Interessen stärker gewichtet als soziale Anliegen?
Erstmal tue ich mich damit sehr, sehr schwer. Natürlich gibt es die Logik, die da hinten dran steht, wenn es der Wirtschaft gut geht und floriert, dann können davon alle profitieren. Das nennt sich Trickle-Down-Effekt. Also quasi, wenn es auch wenigen oben sehr, sehr gut geht, dann geben die Geld aus, dann investieren die davon profitieren dann auch Menschen, die jetzt nicht selber so reich sind oder gibt denen Chancen. An den glaube ich nicht. Den gibt's, also ich halte den für auch wissenschaftlich nicht haltbar, sondern ich glaube, dass es einer Gesellschaft gut tut, die so gleich ist, wie es geht. Hier geht es nicht um Gleichmacherei, dass jeder die gleiche Chancen, die alles gleich und jeder gleich viel. Nee, sondern es geht darum, dass die Spanne zwischen ganz arm und ganz reich so schmal sein soll, wie es geht, weil das für das Gesamtgefüge, für auch die Wirtschaftskraft, aber vor allem für die Lebensqualität am Schluss das Beste ist. Und wenn das zu weit auseinander geht, dann habe ich Konflikte, dann habe ich erstens auch als jetzt wohlhabender Mensch erlebe ich Armut. Das sieht man sehr deutlich in vielen Ländern. In Deutschland ist es zum Glück noch nicht so, aber wir sehen ja auch immer mehr Armut auf Straßen. Damit kommt natürlich Unsicherheit einher, weil dann halt viele Menschen sagen, okay, die Struktur, das System, die Demokratie, der Staat gibt mir nicht die Chancen, auf eine ehrliche Art und Weise reich zu werden. Also haben wir schon über Macht gesprochen, dann nehme ich die Unehrlichen und versuche so meinen Weg zu finden. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass ein Staat dafür sorgt, dass diese Spanne zwischen Arm und Reich so klein ist, wie es geht.
Welche Rolle, würdest du sagen, spielt die soziale Gerechtigkeit? Das ist so ein Thema, was immer wieder auch jetzt von dir kam, in deiner Arbeit im Landtag. Ja, soziale Gerechtigkeit als Schlagwort.
Also, dass das ein wichtiges Thema ist, das würde ich sagen, das hat jeder Abgeordnete präsent. Was das dann genau bedeutet, das ist dann natürlich eine ganz andere Frage. Und da ist jetzt, weicht jetzt meine Vorstellung ziemlich sicher sehr von dem einer CDUlerin oder einem Grüne oder wie auch immer ab. Es gibt eine Unterscheidung, die finde ich ziemlich gut, was so ein bisschen auch das, sage ich mal, Konservative und das Progressive, die beiden Begriffe sind jetzt gar nicht mehr so relevant, unterscheidet. Vom Konservativen her geht man vom Almosen aus. Also jemand, der wohlhabend ist, der soll Almosen geben, das ist ja so ein biblisches, traditionelles Prinzip, damit eben Arme auch was haben können. Und das kann im Zweifel sogar richtig viel sein, damit der Arme es dann richtig gut geht. Progressiv oder sozialdemokratisch ist die Grundvorstellung, dass jeder Mensch Anspruch auf ein gewisses Grundniveau von Wohlstand hat. Und das kann man ihm auch nicht wegnehmen, egal wie er sich verhält. Das ist einfach sein Grundrecht, einfach nur, weil er Mensch ist. Und dann diskutiert man ein bisschen, was so dieses Grundniveau ist. Und das ist dann in Anführungszeichen sozialdemokratisch. Witzig wird es dann, dass manchmal Konservative der Almosen vielleicht sogar höher ist als das, was Sozialdemokraten, Grüne oder Linke, würde man dir so ein bisschen sagen, sag ich mal, als so Grundniveau, was Anspruch ist das. Also es hat nicht zwingend was mit der Höhe zu tun, aber dieses Grundverständnis. Und da bin ich ganz klar bei dem Grundverständnis, jeder Mensch hat ein gewisses Niveau. Und da bin ich schon an vielen Stellen, unterschreiten wir auch in Deutschland dieses Niveau, was ich als Grundrecht eines jeden definieren würde.
Was würdest du als Verantwortung den Christen in Deutschland zusprechen, hier zu dieser Situation beizutragen, zu helfen, Abhilfe zu schaffen?
Das ist ja schwierig, weil Christen sind ja da auch sehr gespalten. Ja? Die einen sagen, hier, du musst einfach hart arbeiten, du musst irgendwie funktionieren, teilen, beitragen und dann musst du davon auch leben können, sowas. Also es muss deine auch Entscheidung sein, wie viel du spendest, so der Almosengedanke ist da noch drin. Und andere würden jetzt vielleicht so ein bisschen eher argumentieren wie ich. Also es ist jetzt kein Thema, wo jetzt die Christenheit sagt, ja, da haben wir irgendwie einen gemeinsamen Punkt. Ich glaube, Punkt 1, was wirklich wichtig ist, ist, glaube ich, Armut wirklich als Leid anzuerkennen. Und das tut Jesus wirklich in aller Form. Und das nicht klein zu reden oder auch zu romantisieren. Ah, wenn man so einfach leben kann und so, da hat man ja gar nicht so viel Stress und so. Nee, wer in Deutschland unter 1.000 Euro zur Verfügung hat, das ist kein einfaches Leben. Es ist richtig schlimm, weil es Ängste produziert, weil es weil man keine Chance hat, Teil einer Gesellschaft zu sein, weil man, und das kenne ich selber aus eigener Erfahrung, eben sagen kann, ich kann heute Abend nicht mit. Und man sagt eben nicht, dass es daran liegt, weil man sich das Bier, die Cola oder sowas nicht leisten kann, sondern sagt, ja, ich habe keine Zeit. Und das sind Punkte, wo ich finde, auch als Christen wir uns auf so einen Mindeststandard sagen, nee, so ein bisschen so ein Grundding müssen hin. aber eben das erstmal anzuerkennen, hey, Armut ist irgendwas Schwieriges und wir als Reiche sind Teil des Problems.
Okay. Gibt es denn biblische Geschichten oder biblische Beispiele, die in dieser Debatte oder in diesem Gedankenprozess für dich einfach sehr präsent sind oder einfach dich da ein bisschen mit bewegen?
Also das Kamel und das Nadelöhr ist ja so das, was schon ganz viel diskutiert wird, eben wo Jesus sagt, dass eben eher ein Kamel durch ein Nadelöhr passt, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Wurde auch viel schon diskutiert, ob das jetzt ein echtes Kamel gemeint ist oder ein so, oder ob das Nadelöhr nicht das Tor neben ein Tor innerhalb, glaube der Jerusalemer Stadtmauer ist oder so. Also wurde schon alles Mögliche versucht herauszufinden, weil das natürlich alle Reichen triggert.
So, wie,
jetzt bin ich halt reich, wie gehe ich damit um? Und unabhängig davon, wie man jetzt am Schluss das genau theologisch deutet, glaube ich, kriegt man die Spannung nicht los, dass jemand, der sehr reich ist, irgendwie mal auch Probleme hat, gerecht zu werden. So, ich habe das vor kurzem, das fand ich theologisch auch total spannend, runtergebrochen gehört, wenn man über auch Abgaben oder Ausgleich von Vermögen oder sowas spricht, dass es egal, wie man es theologisch sieht, einen Konsens gibt, dass quasi das Eigentumsrecht nie so weit geht, dass es das Leid des anderen akzeptiert. Aus einer christlichen, ethischen Perspektive. Man darf Eigentum haben, man darf Wohlstand haben, es darf reich sein, das kann man alles so diskutieren. Aber das Recht auf Eigentum geht nicht so weit, dass ich meinem Nächsten gegenüber sagen kann, ja, sorry, nee, du bist selber schuld, dass es dir wirklich dreckig geht. Und das fand ich auch theologisch einen spannenden Gedanken. Okay, ich habe eine theologische, christliche Verpflichtung mit dem Reichtum, was ich habe, das Leid des anderen erträglich zu lindern, das sei, oder barmherzige Samariter als Gleichnis zu sagen, okay, dem anderen ist irgendwas Schlimmes passiert, ich kümmere mich so weit, dass es dem gut geht und der wieder Chancen hat. Das finde ich auch immer das Bild. Es geht nicht nur darum, die aktuelle Not einfach mal zu lindern, sondern auch der Person eine Chance zu geben, irgendwie sich auch dann selber daraus zu arbeiten. Das finde ich, das sind so mal zwei Beispiele sicher, die ich gerne auch rausziehe.
Sehr gut, super. Hat sich dein Blick auf das Thema Reichtum im Laufe deiner politischen Karriere verändert? Hast du da andere Einsichten gewonnen? Denkst du jetzt anders als noch vor 10 Jahren?
Also erstmal habe ich viel besser verstanden, wie Geld überhaupt funktioniert. Also Geldsysteme, das ist ja einfach schon auch ein Konstrukt. Gibt es ja auch unfassbar viele Verschwörungstheorien drüben. Thema Bitcoin und so weiter. Das hat mich erstmal so viel verständnisvoller werden lassen. Dann, ich sage mal, das ist eher das persönliche Erleben. Ich habe mal auch, also meine Eltern haben sich getrennt, wo ich 16 war. Und dann ging es finanziell, sage ich mal, meiner Mutter und meinem Vater wirklich schwer, was bedeutet hat, dass ich halt von einem Ausbildungsgehalt, wo ich 400 Euro im Monat bekommen habe, mit Wohnung irgendwie selber leben musste. Und das waren sehr, sehr harte Jahre, wo ich Armut schon sehr deutlich gefühlt habe und dann aber irgendeinen Punkt hatte, wo ich dann mal 2-3 Monate nach vielen Jahren Arbeiten in der Schweiz gearbeitet habe und gemerkt habe, boah krass, ich krieg viel, viel, viel mehr Geld, als ich brauche. Und da auch gemerkt habe, und wo ich dann noch geheiratet habe und wir beide in der Schweiz gearbeitet haben, wir eine günstige Wohnung, eine tolle Wohnung in Lörrach hatten, und wir beide gemerkt haben, boah, für die Privilegien, für den Reichtum, den wir mit unserer Arbeit irgendwie verdienen, tragen wir viel zu wenig zum Gemeinwohl bei. Das war so ein Grunderkenntnis, auch politische, die mich hatte. Ich so dieses, hey, für das, was ich alles habe, zahle ich viel zu wenig Steuern. Oder ich hatte ein tolles Gespräch mit einem homosexuellen Mann, der gesagt hat, er weiß, er kann nie die Verantwortung für Kinder oder sonst irgendwas übernehmen. Und das ist eine Mordsleistung für die Gesellschaft. Und deswegen finde ich das total wichtig, dass gut verdienende Singles oder Kinderlose einfach auch einen hohen Steuersatz zahlen. Wo ich gedacht habe, boah krass, was für ein Bild auf Gesellschaft. Und solche Gedanken, die haben sich schon wirklich verfestigt, auch in den letzten Jahren.
Du sagst, du hast 2 Kinder. Mhm. Wenn du jetzt drüber nachdenkst, dieses Thema zu vermitteln oder was vielleicht dein Wunsch wäre, deine Hoffnung, wie die beiden groß werden und mit diesem Thema umgehen, wie könntest du das formulieren?
Das ist für mich ein ganz schwieriges Thema. Also ich komme jetzt schon auch in eine Familie, wo Geld immer ein Problem war. und quasi jede Entscheidung im Alltag immer eine Geldkomponente-Frage hatte. Und das ist ein Privileg, in dem wir heute überhaupt nicht sind, dass wir fast alle unsere Entscheidungen unabhängig von der Geldkomponente schließen können. Da habe ich eher Angst, dass meine Kinder daraus falsche Schlüsse ziehen, dass eben Geld irgendwas ist, was alle haben, was irgendwie jetzt auch normal ist und nicht ein unfassbares Privileg. Und dadurch auch irgendwie eine Form von ja, falschen Umgang mit Geld irgendwie und Undankbarkeit und entwickeln. Das ist so ein Punkt, wo ich versuche, meinen Kindern zu vermitteln, was aber, glaube ich, mordschwierig ist. Weil das nicht ihre Lebensrealität ist. Das ist natürlich auch ein Privileg für mich, dass ich meine Kinder in so einem Kontext aufziehen darf und gucken wir mal, also ist ja auch nicht versprochen, dass es mein Leben lang so ist. Aber das ist ein Punkt, wo ich auch echt Sorge habe, dass ich da sie ein Bild entwickeln, was ich für schwierig sogar selber finde.
Danke für deine Ehrlichkeit hier. Wenn ich jetzt auf uns Christen schaue in Deutschland, und du hast vorhin darüber gesprochen, wie privilegiert wir auch sind, hier in Deutschland zu leben, der Wohlstand, den wir haben, die Verantwortung, die wir haben, auch die mit diesem Wohlstand einhergeht oder auch mit dem Reichtum. So leicht kann man sich, wenn man auch die Bibel liest, als den Armen wahrnehmen und auf die Reichen schauen und sagen, ach, das betrifft die alle. Aber theoretisch, wenn ich dich auch richtig verstehe und wenn ich Bibel richtig verstehe, wenn Jesus zu den Reichen spricht, kann ich mich da total mit reinzählen und sagen, okay, das betrifft auch mich. So, und jetzt eben sprichst du von auch diesem privilegierten Aufwachsen hier. Was wäre dein Appell oder dein Wunsch an die Christen wirklich so in Deutschland? Thema soziale Gerechtigkeit, Thema auch einander zu helfen, die Armen zu unterstützen. Wie können wir, das können wir vielleicht ganz praktisch tun, um auch unseren Horizont zu erweitern und auch diese Verantwortung wahrzunehmen und nicht nur uns dankbar eben mit dem Reichtum, den wir bekommen haben, ja, einfach in dem zu genießen, sondern wirklich auch abzugeben.
Ich würde an der Stelle schon noch mal kurz ein bisschen Reichtum zweiteilen. Das eine ist Einkommen, das andere ist Vermögen. Das sind zwei komplett unterschiedliche Formen von Reichtum. Und da bin ich auch, wenn jemand richtig viel Kohle verdient mit dem, was er tut, mit dem, ob er ein Unternehmen leitet, ob er einen Podcast startet oder wie auch immer, da sage ich, hey, gönn ich. So, hat er das alles verdient? Keine Ahnung, ist mir egal, gönn ich. So. Und auch unser System, würde ich sagen, ist an der Stelle relativ gerecht. Also auch wenn es um Einkommen geht, so dass die hohen Einkommen zahlen deutlich mehr. Ich finde es ungerecht, dass die keine Sozialabgaben zahlen oder so. Aber so, geht. So. Okay. Bei Vermögen sieht es ganz anders aus. 3/4 unseres Vermögens in Deutschland ist vererbt. Das heißt, da habe ich nichts geleistet. So, das haben meine Eltern geleistet, meine Großeltern, meine Ururgroßeltern. Wenn man auch schaut, in Baden-Württemberg das letzte Konzern, Großunternehmen, wo jetzt wirklich auch Milliardäre produziert hat, das wurde vor 40 Jahren etwa gegründet, das SAP. Seitdem gab es in Deutschland da nichts mehr. Die meisten Unternehmen sind eigentlich im vorletzten Jahrhundert gegründet worden, die bis heute riesige Konzerne sind. Das heißt, die Gründer, also die Ur-Ur-Urenkel dieser Leute, die sind bis heute mit die reichsten Menschen in Deutschland. Und da finde ich es einen riesen Unterschied. Ich glaube, wenn man mit seinem Einkommen da Verantwortung auch als Christ umgibt, ich finde das Warren Buffett-Prinzip zu sagen, das mache ich auch seit ich Kind bin, versuche ich 10% geht einfach weg an Leute, an Organisationen, an Kirche, an wie auch immer. 10% spare ich und ich gucke, dass ich mein Leben mit 80% hinkriege. Ich halte das für ein gutes Prinzip. Ist aber biblisch schön gedeckt und so, und glaube ich aber auch für ein gutes Mindset, das finde ich super. Aber wenn es um Vermögen geht und wenn ich heute ein Nettovermögen von über 200.000 Euro habe, gehöre ich zu den 5% reichsten Menschen. Und jemand, der ein Haus halb abbezahlt hat, gehört schon zu den reichsten Menschen Deutschlands. Dann kommt nochmal eine ganz andere Verantwortung dazu. Und jetzt ist natürlich so, jemand, der ein halbes Haus abbezahlt hat, der fühlt sich überhaupt nicht reich. Der sieht jeden Monat, wie da die Tilgung und die Zinsen abfließen, wie dann irgendwie noch was am Haus kaputt geht oder wie auch immer so. Aber trotzdem ist es faktisch so, dass er zu dieser reichsten etwa 3-4% gehört und gleichzeitig sein Struggle weniger ist als von 95% der Rest in Deutschland. Und da glaube ich, da finde ich, ist auch die größte Ungerechtigkeit, die wir haben und wo Christen, und das tut denen eher schwer, weil viele Christen halt auch das Glück hatten, hier aufgewachsen zu sein, die Sprache sauber zu sprechen, eine gute Bildung zu haben und auch einiges an Vermögen angehäuft haben, zu sagen, okay, ich bin echt der Reiche. Und was bedeutet es für mich? Und zwar nicht für meine Zehnten, sondern mit dem ganzen Vermögen, was ich irgendwie aufgebaut habe. Und ich glaube, da müssen wir auch als Christen in eine Debatte kommen, wie wir mit diesem Vermögen umgehen.
Ich habe auch das Vorrecht gehabt, in ein paar andere Länder mal reinzuschauen und dort zu reisen und Menschen kennenzulernen, die materiell gesehen viel weniger Reichtum haben als ich, aber in anderen Bereichen viel reicher sind, wo ich so viel lernen kann. Und ich denke manchmal mit Menschen, die materiell vielleicht sehr wohlhabend sind, andere Armutsbilder auch abbilden. Und könntest du dir vorstellen, einfach dem ganz nochmal ausgesetzt zu werden oder auch mal andere Situationen wahrzunehmen, einfach dort mal den Blick geöffnet zu bekommen, dass das allein schon helfen könnte, dass viele nicht so in ihrer eigenen Bubble bleiben und nur ihre eigenen Dinge sehen, sondern dass sie auch da vielleicht was lernen können?
Also ich finde es total faszinierend. Also, und ich gucke, dass ich immer auch in Kontakt halte, weil arme Menschen in Kontakt zu kommen, ist oft nicht einfach. So, also weil wir haben Trennungen in unserer Gesellschaft. Oder jetzt nur, wenn in andere Land zu gehen, hilft nicht, weil oft hat man halt mit Leuten zu tun, die Englisch sprechen. So, ja, und dann ist man schon mal in den meisten Fällen von der untersten 50% schon mal weg. So. Und ich habe das in meiner Vergangenheit und ich versuche es bis heute, so viel Kontakt mit Menschen zu haben, die Armut haben, aus zwei Gründen. Zum einen Seite da immer die Empathie zu behalten, weil das verliert man schnell und denkt, ja komm, mach doch einfach. So, ja, das ist so. Und zum Zweiten ist es oft dann auch eben schon auch schön zu sehen, wie man aus wenig viel machen kann. Und ich finde das mega super und wichtig, aber eben ich finde es ganz schwierig, wenn es dann so eine Romantisierung geht. Das triggert mich so, zu sagen, hey, guck, die sind doch auch glücklich und die essen halt jeden Tag nur Reis. So, das triggert mich dann so ein bisschen.
Gut, ich spüre da deine Leidenschaft, das ist sehr gut. Weil ich stelle mir vor, in deinem Alltag sitzt du mit Menschen, die sehr an Materiellen sehr reich und wohlhabend sind, und dann sitzt du im nächsten Moment mit jemandem zusammen, der eher als arm bezeichnet werden könnte. Und das sind beide und du repräsentierst auch beide und alle dazwischen. Und da ist eine Spannung und ich finde es gut, wenn es uns nicht kalt lässt. Und gerade auch zu wissen, als Politiker, dass du sagst, das bewegt mich, das treibt mich um, da muss ich doch auch was machen.
Und jetzt ein Punkt von Reichtum haben wir gar nicht angesprochen, den hast du indirekt, das ist der Reichtum von Repräsentanz. Menschen, die zu Reichtum gekommen sind, die vernetzt sind, also ein hohes Netzwerk ist auch Form von Reichtum, die wissen genau, bei dem Problem kann ich den Abgeordneten anschreiben und das ist dem dann auch sein Job, sich drum zu kümmern. Menschen, die arm sind oder überhaupt mit diesen Kontakten sind, die würden nie auf die Idee kommen, mir einfach eine E-Mail zu schreiben oder eine Insta-Nachricht oder sowas. Und ich würde mich an viel Stellen viel öfter, viel lieber um die Themen kümmern. Es ist beides mein Job, weil wie du richtig gesagt hast, ich repräsentiere jeden und ich muss gucken, dass ich Ungerechtigkeiten, egal ob das eine Ungerechtigkeit ist, die jemand sehr Reiches hat, also de facto, oder eine Ungerechtigkeit des Armes irgendwie kümmern. Aber meistens sind da Leute, die halt wirklich schon viel haben, deutlich besser. Da geht es nicht mal um Netzwerk, sondern die haben das Mindset dazu, okay, das Problem lege ich da ab und dann frage ich nur den und so und dann gucke ich mal, was passiert. Und das gehört halt auch zu Reichtum oder Armut dazu, zu wissen, wie ich mir helfen kann.
Stark. Diesen Gedanken hatte ich noch gar nicht. Vielen Dank, das ist wirklich...
Und das führt schon auch dazu, und das nehmen wir auch als Kritik, dass Reichtum und Wohlhabende in der Politik deutlich überrepräsentiert sind. Das sind sie, weil sie halt einfach mehr Zeit einfordern. Und da ihre Punkte vielleicht auch eloquenter und entspannter rüberbringen, als halt eine Alleinerziehende, die halt irgendwie jetzt mit ihren um 100 Euro kämpft.
Ja. Hättest du noch jetzt zum Abschluss dieser Episode noch einen letzten Gedanken, den du gerne mitteilen möchtest?
Ich glaube auch hier diesen Grundgedanken, wo ich so ein bisschen eingestiegen bin, dieses, hey, bei uns ist es echt schlecht, aber so ziemlich am besten auf der Welt, der gilt auch für, also insbesondere eben bei diesem Reichtum. Hey, wir haben schon, zum Beispiel habe ich gesagt, bei Einkommen, was angeht, eine echt gute Verteilung. Und wir haben es ziemlich gut geschafft, absolute Armut in unserem Land fast zu verbannen. Aber wir haben immer noch echt einiges zu tun. Wir müssen da echt besser werden und da irgendwie vor allem gut zu diskutieren, weil nichts triggert einen Menschen mehr, als sagen, muss mehr Steuern zahlen. So, das ist schon
absolut
ganz, ganz heiße Debatte. Ich habe ein sehr positives Verhältnis zu Steuern. Ich verstehe, dass das nicht alle haben. Aber da auch so zu gucken, immer auch, wenn man dann auch das sieht, was dann zur Steuer weggeht, hey, dafür kriege ich echt wahnsinnig viel. Und das ist meine Erfahrung aus diesen ganzen Reisen. You get what you pay and you pay what you get. Du bekommst ungefähr das staatliche System, was du bezahlst. Und das staatliche System, was du hast, das zahlst du. Also es beinhaltet sich. Und das, da würde ich sagen, das ist so ziemlich, gibt so ein bisschen, ist Deutschland ein ziemlicher Preis-Leistungs- im oberen Mittelfeld. So, das ist schon preis-leistungstechnisch ziemlich gut, dass ich so viel Sicherheit habe, dass ich auch, wenn ich aus dem Raster rausfall, immer wieder auch Chancen habe und dass ich auch weiß, dass egal wie tief ich falle, es gibt irgendwie ein Netz, das allerletzte Netz ist das vom Staat und das ist bitterhart, aber es gibt's. Und das ist schon wahnsinnig viel wert und da kriegt man vielleicht ein bisschen Dankbarkeit hin. Meine erste politische Rede, die ich in meinem Leben gehalten habe, da habe ich noch nie gedacht, dass ich Politiker war, war als Studierendensprecher an der DRBW und habe das meinen BWL-Studienkollegen so erklärt und gesagt, der Staat hat in jeden von uns ungefähr 150.000 Euro investiert an Bildungskosten. Einfach nur Bildung, 150.000 Euro. Lasst, wenn ihr Steuern zahlt, denkt dran, der Investor kriegt soll seinen Teil zurückkriegen. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Aspekt, wenn es um Steuern, um Geld, um Wohlhaben geht. Und wir am Schluss schon auch eine Debatte führen, wie viel Reichtum und halten wir aus? Und ich finde eine Debatte mal darüber zu diskutieren, okay, wir wissen, wie viel das Minimum ist, aber was könnte so ein Genug sein? Also eine Debatte um das Genug fand ich schon auch spannend und wichtig und könnte ja auch in christlichen Kreisen mal starten, dass wir da von der Ecke aus mal die Debatte antreiben und nicht nur, das ist leider oft so hinterherrennen.
Das sind super Gedanken, die nehmen wir mit. Vielen Dank für all die Impulse, für deine Gedanken. War wieder super spannend und lehrreich mit dir. Dankeschön, Jonas.
Vielen, vielen Dank. Viel Spaß gemacht.